ARD. Moin und willkommen zu Hamburg heute. Ein Fußballurteil hat heute die Gemüter erhitzt. Bei der Frage, wer zahlt die Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen, ist die Fußballliga heute vor Gericht gescheitert. Und das hat einige von euch gefreut.
Also ich finde es gut, dass die Fußballvereine jetzt zur Kasse gebeten werden, weil sie sich dann vielleicht auch selber damit auseinandersetzen, wie so ihre Fangemeinschaft aufgebaut ist.
Ich finde das vollkommen richtig. Warum soll der Steuerzahler alles bezahlen? Ich sehe das nicht ein.
Also ich finde, das ist eine richtige Entscheidung, weil am Ende sind die Fans auch und die Vereine für ihre Fans verantwortlich, dass eben auch dann Kosten für solche hohen Einsätze getragen werden.
Ja, dass Bundesländer jetzt ihre Polizeikosten dem Profifußball in Rechnung stellen dürfen, das finden die Hamburger Sportclubs nicht so gut. Ab wann müssen sie jetzt zahlen? Da reden wir gleich drüber. Außerdem, Hamburg kauft den Pflegeheimbetreiber Pflegen und Wohnen wieder zurück. Wir sprechen darüber, welche Folgen diese strategische Entscheidung für Hamburg hat. Und am Amtsgericht ging es heute um einen Misshandlungsfall, bei dem nicht das Opfer den Täter angezeigt hat, sondern, und das ist wirklich beachtenswert, Kollegen. Ich bin Maike Nielsen und wir haben heute Dienstag, den 14. Januar.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Ja, jahrelang haben die Bundesländer mit der Deutschen Fußballliga darüber gestritten, wer für die Polizeieinsätze zahlt, wenn bei Fußballspielen gewaltbereite Fans aufeinandertreffen. Heute ist nun endlich das Urteil gefallen und das sieht so aus, dass die Fußballvereine mitbezahlen müssen. Das hat das Bundesverfassungsgericht so entschieden. Jörg Nachauska aus der Sportredaktion, wie haben die Richter ihr Urteil dann begründet?
Ja, die haben sich angeschaut, ob diese Regelung, die in Bremen 2015 entstanden ist, mit der Verfassung in Einklang steht oder eben nicht. Und die haben nichts gefunden, wo sie gesagt hätten, nein, das können wir so nicht machen. Heißt also, die Regelung aus Bremen hat Bestand. Im Wesentlichen sagt die, bei Hochrisikoveranstaltungen, Fußballspielen mit mehr als 5000 Menschen, die dahin gehen, wo erwartbar ist, dass es da Gewalt geben wird und wo eine Gewinnerzielungsabsicht besteht, also wo Geld verdient werden soll, da kann dann, wenn erhöhte Polizeikosten entstehen, der Veranstalter beteiligt werden. Das macht Bremen schon. Dagegen hatte die Deutsche Fußballliga geklagt und die hat jetzt heute vor Gericht verloren.
Denn damals hat es ein Hochrisikospiel in Bremen gegeben und das war sozusagen der Auslöser für den Rechtsstreit.
Das war das Beispiel dafür, wo Bremen gesagt hat, das nutzen wir doch jetzt mal. Da ist gar nicht wirklich viel passiert, aber es gab eben eine hohe Polizeipräsenz, damit eben genau nicht viel passiert. Das ist ja dieses Präventionsparadox. Wenn nichts passiert, sagt man, war es denn nötig? Wenn dann doch was passiert, war es zu wenig. Man weiß das im Nachhinein immer nicht so genau. Und es gab im Nachhinein nach diesem ersten Spiel auch weitere Spiele, wo die Polizei in Bremen gesagt hat, das sind jetzt aber Risikospiele, sogenannte Spiele rot. Und da wird dann entsprechend eine Rechnung gestellt. Das liegt immer so ungefähr bei 400.000 Euro pro Partie. Da kommt also schon eine ganze Menge Geld zusammen.
Und wir haben es gerade schon gehört von den Menschen, die wir in Hamburg gefragt haben, gab es sehr viel Zustimmung zu diesem Urteil. Wie reagieren denn jetzt die Hamburger Sportclubs?
Na, HSV und St. Pauli sind natürlich nicht begeistert. Das wäre ja auch eine große Überraschung, wenn man da sich freuen würde darüber, dass man jetzt wahrscheinlich in Zukunft Geld bezahlen soll. Der HSV spricht von einem irritierenden Urteil und sagt, naja, aber es ist doch eigentlich staatliche Vorsorge, dass da gegen Gewalt agiert wird von der Polizei. Warum müssen wir das jetzt bezahlen? Wir zahlen schon ganz viel Geld auch im und um das Stadion herum für Sicherheit. Das käme jetzt noch obendrauf. Und der FC St. Pauli, der befürchtet, dass es da eine Ungleichbehandlung geben könnte, weil eben gar nicht klar ist, ob wirklich alle Vereine in Deutschland bezahlen müssen. Da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen in den Bundesländern. Und St. Pauli sieht sich auch im Zweifel als besonders betroffen, denn der Verein ist sehr offensiv linksgerichtet, tritt zum Beispiel für Diversität ein. Und das sorgt bei anderen Fangruppen von anderen Vereinen häufig für Ablehnung und auch dafür, dass es mehr Hochrisikospiele gibt. Aber bezahlen müsste dafür dann immer der FC St. Pauli, wenn die Gäste Fans ans Millerntor kommen.
Wie reagieren denn die Hamburger Parteien darauf? Die haben sicherlich auch schon was gesagt.
Die haben sich natürlich geäußert. Grüne und SPD haben ja schon im vergangenen Jahr einen Antrag in der Bürgerschaft gestellt, der auch durchgegangen ist, dass man das prüfen will, ob eben die Vereine an den Kosten beteiligt werden für Polizeikosten. Die liegen da also auf Linie. Die CDU, die AfD finden das auch gut. Eigentlich gibt es nur eine Partei, die sagt, naja, das ist aber eine Aufgabe des Staates, die Polizei. Das ist die Linke. Die sagt also, Polizeikosten für die Vereine, das lehnen wir ab. Die Gewerkschaft der Polizei, die sieht das ganz anders. Die sagt, jetzt, wo wir das Urteil haben, gibt es keine Ausreden mehr. Also bitte einen Gebührenkatalog erstellen und dann auch kassieren.
Ab wann müssen die Hamburger Clubs zahlen?
Ja, das ist eine spannende Frage. So wie es im Moment aussieht, wahrscheinlich erstmal noch gar nicht. Denn Sport- und Innensenator Andi Grote sagt, ja, wir wollen das schon irgendwie vorantreiben, aber wir wollen eine bundesweite Lösung. Also eben genau diese Ungleichheit, die der FC St. Pauli zum Beispiel befürchtet, nicht. Heißt, alle Vereine sollen zahlen in allen Bundesländern und nach Möglichkeit noch über einen Fonds, wo alle wirklich die gleiche Summe auch einzahlen und dann eben die Kosten, die anfallen in den verschiedenen Stadien, egal ob da Vereine mehr oder weniger betroffen sind, das wird dann gleich verteilt auf alle. Und genau diese Lösung wird es wahrscheinlich nicht geben. Die Deutsche Fußballliga hat schon gesagt, ist uns völlig egal, das müssen die Bundesländer regeln. Wenn einige was kassieren, dann kassieren die und wenn andere nicht kassieren, dann eben nicht. Das heißt, da wird es von der Seite keine Unterstützung für diese Idee geben und es gibt auch einige Bundesländer, die schon gesagt haben, wie Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, unsere Vereine werden keine Kostenrechnungen bekommen. Die hätten dann natürlich allen anderen gegenüber einen klaren Vorteil.
Dankeschön für diese Informationen. Jörg Nahroska. Und das hier hat auch viele bewegt heute. In Hamburg gibt es bald wieder städtische Pflegeheime. Denn die Stadt kauft den Pflegeheimbetreiber Pflegen und Wohnen zurück. Der Betreiber war ja früher schon mal in städtischer Hand, ist dann aber unter einem CDU-Senat 2007 privatisiert worden. Frauke Reinig hat sich im Rathaus bei der Landespressekonferenz heute über die Hintergründe informiert. Was genau soll dieser Rückkauf bringen, Frauke?
Ja, Bürgermeister Tschentscher hat vor allen Dingen nochmal erklärt, dass Hamburg sich vor allen Dingen in der Daseinsvorsorge engagiert. Und das ist ja auch ein Trend. Hamburg hat ja durchaus viel zurückgekauft in den letzten Jahren. Energieversorgung hat sich jetzt auch nochmal bei einem Kommunikationsanbieter engagiert. Also da passiert wirklich viel. Und jetzt eben das nächste Pflegen und Wohnen. Und Bürgermeister Peter Tschentscher hat nochmal klargemacht, dass sie da einfach auch die Chance ergriffen haben.
Es ist immer die Strategie, den Markt zu stärken, aber eben auch selbst handlungsfähig zu sein, wenn wir bestimmte Schwerpunkte setzen wollen und sozusagen Lücken schließen müssen.
Und er sagt auch, Pflege- und Gesundheitspolitik, das ist für ihn eigentlich jetzt die neue Sozialpolitik.
Was wäre denn passiert, wenn die Stadt den Pflegeheimbetreiber nicht zurückgekauft hätte?
Ja, das ist natürlich im Bereich der Spekulation, aber es ist tatsächlich so, dass Ende nächsten Jahres, also Ende 2026, die Verpflichtungen der Betreiber für die Standorterhaltung ausgelaufen wären. Es gab da so eine Sperrung drauf, dass es so weiterhin diese Pflegeheime bleiben müssen. Dass das weiterhin Pflegeheime geblieben wären, ist wahrscheinlich, aber es gibt eben sehr spezielle Angebote, die auch nur Pflegen und Wohnen im Portfolio hat, zum Beispiel für alkoholkranke Menschen, für Wachkoma-Patienten. Und private Betreiber hätten natürlich sagen können, das rentiert sich nicht, das ändern wir jetzt. Und das wollte Melanie Schlotzauer, unsere Sozialsenatorin, auf jeden Fall verhindern.
Und wir ergreifen jetzt die Chance, diese Pflegeplätze auch zu sichern und den Bewohnerinnen und Bewohnern und auch dem Personal zu signalisieren, das ist wichtig, das ist für Hamburg wichtig, dass wir diese besondere Situation absichern.
Ja, und mit rund 2400 Pflegeplätzen in diesen Heimen hält Hamburg dann ungefähr 15% der Pflegeplätze in der Stadt. Und Pflegen und Wohnen ist auch einer der Premium-Arbeitgeber für Pflegekräfte, sage ich jetzt mal. Die zahlen nämlich mit den besten Tarif in der Stadt. Und dass das jetzt weiter erhalten bleibt, dafür steht Hamburg als Stadt dann eben auch. Und seit 2 Jahren gab es in diesem Unternehmen große Unsicherheit, auch für die Mitarbeitenden. Wie geht's weiter? Und die haben jetzt natürlich eine gute Sicherheit.
Pflegeheime werden ja auch immer wichtiger in einer ja immer älter werdenden Gesellschaft. Trotzdem, 380 Millionen wird es kosten, Pflegen und Wohnen vom Immobilienkonzern Deutsche Wohnen zu kaufen. Kann sich die Stadt das überhaupt leisten?
Ja, also das ist wieder ein raffiniertes Konstrukt unseres Finanzsenators Andreas Dressel. Es wird nicht aus dem Haushalt bezahlt, sondern die stadteigene Immobiliengesellschaft HGV, die bezahlt das von sich selbst aus. Und es wurde wirklich lange geprüft, so hat es der Finanzsenator wenigstens beschrieben, dass dieses Unternehmen auch gut aufgestellt ist, weil man will sich da als Stadt auch nichts aufbürden, sagt Dressel.
Natürlich habe ich als Finanzsenator im Konzernverbund HGV den Anspruch, dass auch ein Plus übrig bleibt. Das ist auch weiter unser Anspruch und der Bürgermeister das ja auch noch mal bestätigt. Also und deswegen funktioniert der Laden auch wirtschaftlich und das ist sozusagen die Maßgabe und deswegen ist auch der Anspruch von uns, dass sozusagen weitere Investitionen, die in den nächsten Jahren passieren sollen, sozusagen aus dem Unternehmen heraus erwirtschaftet werden. Und das soll für uns kein Zuschussbetrieb werden, um das ganz deutlich zu sagen.
Und mit Pflegen und Wohnen in städtischer Hand gibt es halt auch die Möglichkeit, wenn Pflegeheime insolvent gehen, wie es im letzten Jahr ja häufiger passiert ist, dass die Stadt da auch übernehmen kann und eingreifen kann. Das ging bisher quasi nicht, weil es einfach keinen Anbieter gab, der die dann übernommen hat.
Ja, vor der Bürgerschaftswahl am 2. März kauft Hamburg Pflegen und Wohnen zurück. Vielen Dank für diese Information, Frau Greinig.
Sehr gern.
Von den Pflegeheimen unserer Stadt springen wir jetzt mal zu den Polizeiwachen. Genauer gesagt zu einer Polizeiwache in Billstedt. Dort hat ein Polizist vor 3 Jahren einen Gefangenen misshandelt. Der Fall wurde heute vor dem Amtsgericht St. Georg verhandelt und das Besondere daran, nicht das Opfer hat den Täter angezeigt. Unsere Gerichtsreporterin Elke Spanner hat die Geschichte verfolgt. Erzähl doch mal, Elke, was genau ist denn damals auf dieser Polizeiwache in Billstedt passiert?
Ja, es war so, dass ein Mann festgenommen worden war, wohl auch leicht alkoholisiert. Er war dann in so einer Zelle in Billstedt in der Polizeiwache und sollte dann ins Untersuchungsgefängnis gebracht werden und dafür in so einen Gefangenentransporter gebracht werden. Dabei kam es irgendwie so ein bisschen zum Tumult. Das war aber keine sehr große Sache. Auf jeden Fall haben mehrere Polizisten, die beteiligt waren, den Mann dann zu Boden gebracht, haben ihm Handschellen angelegt. Und damit wäre die Situation eigentlich vorbei gewesen. Aber dann kam noch ein weiterer Polizist dazu und der hat sich dann ganz unvermittelt auf diesen Mann auf dem Boden drauffallen lassen, hat dann auf ihm gekniet, ein Zeuge wird später sagen, sogar im Genick, und hat ihm dann ganz unvermittelt 3-mal mit der Faust ins Gesicht geschlagen, ihn also wirklich misshandelt.
Und angezeigt haben ihn dann letztendlich die Kollegen, richtig?
Ja, genau. Und das war wirklich sehr, sehr erstaunlich oder sehr beachtenswert. Also üblicherweise ist es ja eher so, wenn es zu einer Anzeige kommt gegen Polizisten oder Polizistinnen, dann von den Opfern, wenn es welche gibt. Hier war es aber so, dass das Opfer den gar nicht angezeigt hatte, sondern 3 Polizisten und Polizistinnen, sogar zum Teil unabhängig voneinander, die haben danach noch lange über den Vorfall nachgedacht, waren dann zum Ergebnis gekommen, das ist irgendwie nicht richtig. 2 haben dann auch nochmal miteinander darüber gesprochen und sind dann zu ihren jeweiligen Chefs gegangen und die haben dann Anzeige erstattet gegen diesen Polizisten vom Polizeirevier in Billstedt und so ist er jetzt vor Gericht gelandet.
Ja, beachtenswert, weil also ich stelle mir es sehr schwierig vor, den eigenen Kollegen anzuzeigen.
Genau, und deswegen ist es ja auch wirklich so, dass nur ganz selten solche Vorfälle, wenn sie vorkommen, auch wirklich vor Gericht landen. Es gibt dann ja immer leicht die Befürchtung, unter den Kolleginnen und Kollegen dann als Nestbeschmutzer zu gelten. Hier war es sogar so, dass 2 der Polizisten noch sehr jung waren. Die waren beide noch in den 20ern, also am Anfang ihrer Laufbahn. Da ist es sicherlich noch mal schwieriger, einen älteren Kollegen vor Gericht zu bringen. Aber die haben dann auch gesagt, sie fanden das einfach so falsch, was da passiert ist. Und sie sind so schockiert rausgegangen aus der Situation, dass sie sich entschieden haben, das zu machen.
Wie geht's dem Opfer heute?
Ja, das weiß man nicht. Das Opfer ist selber gar nicht zum Prozess gekommen. Der war auch gar nicht geladen, weil die Aussagen der Polizisten und Polizistinnen dann auch schon im Ermittlungsverfahren so eindeutig waren, dass der Richter heute zum Ergebnis kam, ich brauche das Opfer gar nicht mehr, um diesen Fall aufzuklären.
Und jetzt ist der Polizist, der das damals gemacht hat, verurteilt worden.
Genau, er muss jetzt eine Geldstrafe zahlen. Also er hatte schon jetzt, anstatt dass es einen Prozess hätte geben sollen, hat er einen Strafbefehl zugeschickt bekommen über diese Geldstrafe in Höhe von insgesamt 9.600 Euro waren das. Er hatte aber gegen diesen Strafbefehl Einspruch eingelegt. Die Möglichkeit hat man. Dann kommt es halt doch zum Prozess. Deswegen ist es jetzt zum Prozess gekommen. Aber der Richter hat von vornherein sehr klar gemacht, dass der Polizist mit dieser Geldstrafe sehr, sehr gut davongekommen ist. Also der Richter sagte, ich spreche jetzt hier nicht von einem Geschenk, aber ich könnte von einem Geschenk sprechen und es wurde dann trotzdem verhandelt über mehrere Stunden. Es kamen viele Zeuginnen und Zeugen, die haben diesen beschuldigten Polizisten sehr belastet. Sie haben sehr eindeutig geschildert, was in dieser Nacht passiert ist. Und dann hat der Richter ihm nochmal ins Gewissen geredet und dann hat er nach mehreren Stunden Verhandlungen dann doch noch den Einspruch dazugenommen. Sprich, der Strafbefehl ist jetzt rechtskräftig und jetzt muss er 120 Tagessätze Geldstrafe zahlen.
Und darf er denn überhaupt noch arbeiten als Polizist?
Das muss ich jetzt noch klären. Also das Strafverfahren, das ist jetzt abgeschlossen. Das ist jetzt vom Tisch sozusagen. Aber jetzt folgt natürlich noch ein Disziplinarverfahren. Das ist bereits eingeleitet gegen ihn. Das hat geruht wegen des Strafbefehls. Aber jetzt wird das nochmal dann neu aufgenommen werden und was dann da rauskommt, was es für ihn für Folgen hat, das muss ich dann erst noch zeigen. Aber man kann davon ausgehen, 120 Tagessätze, er ist vorbestraft, das wird Folgen haben.
Dankeschön für diesen Einblick, Elke.
Gerne.
Und das war's von uns heute. Ich verabschiede mich jetzt in einen entspannten Feierabend ohne Alkohol. Denn nach dem, was uns Mediziner Helmut Seitz vom Alkoholforschungszentrum in Heidelberg heute erzählt hat, fühle ich mich im Nichttrinken irgendwie bestärkt. Er meinte, der Dry January, den viele von uns gerade durchziehen, also der trockene Januar, der hat richtig viele Folgen. Und zwar nur gute.
Das Erste, was passiert, sie werden besser schlafen. Alkohol lässt sie zwar schnell einschlafen, aber sehr schlecht durchschlafen. Mhm. Sie wachen um 2, 3 Uhr nachts auf. Am anderen Tag sind sie dann müde, können das Tagwerk nicht mehr verbringen. Sie sind einfach geschwächt. Deswegen, wenn sie auf Alkohol verzichten, der Schlaf wird besser.
Einen guten Schlaf nachher, den wünsche ich euch auch. Macht's euch schön. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.